Ja, lass uns noch mal beten, bevor wir über das Gebet sprechen. Ich danke dir, Herr Jesus, lieber Vater, dass du uns zu uns reden willst und dass du uns auch lehrst, wie und warum wir beten sollen. Danke für deine Zusage, dass unser Gebet nicht unerhört bleibt und dass es einen wesentlichen Unterschied in dieser Welt macht. Herr, wir bitten dich, lehre du uns beten. Amen.
Amen.
Wir, das meint die Ältesten dieser Gemeinde, möchten euch einladen, also die Gemeinde einladen, stärker als bisher, für die Gemeinde zu beten und nach Gottes Willen zu fragen. Und dieser Impuls an die Gemeinde kam uns als Reaktion auf die letzte Gemeindestunde, die wir hatten und wo deutlich wurde, dass wir auch verschiedene Sichten haben, wie es weitergehen kann in der Gemeinde. Und es geht darum, dass wir einmütig und mit einem Sinn vorangehen. Und darum wollten wir die Gemeinde einladen, stärker in das Gebet zu gehen. Und ich habe mir nun Gedanken gemacht, wie kann das auch sein, dass das nicht nur einfach ein Appell ist, eine Aufforderung, vielleicht gut gemeint, aber letztlich, wir wissen es, wie das ist, ja, betet mehr und alle sagen, ja, wäre gut, aber. Ja. Und damit es wirklich mehr wird, denke ich, ist es nötig, grundsätzlich einmal über unser Gebetsleben nachzudenken. Denn nur wenn wir die geistlichen Hintergründe tiefer verstehen, werden wir anders beten, werden wir anders hören, werden wir anders glauben. Nur dann kommt es zu einer näheren Beziehung zu Gott und einer vertieften Erkenntnis, zu einer hoffnungsvollen gemeinsamen Perspektive. Und eine Grundfrage, über die wir uns meines Erachtens stellen sollten oder die sich sofort stellt, ist, warum sollen wir überhaupt beten? Was bringt das letztlich? Es ist klar, überall in der Bibel werden wir aufgefordert zum Gebet, wenn wir aufgerufen. Aber ich habe, muss ich sagen, selbst lange nicht verstanden, warum es wichtig ist zu beten, warum man überhaupt beten muss oder soll. Und ich glaube, dass ich damit nicht alleine bin. Ich schätze nämlich das so ein, dass wir eigentlich in einer Zeit im Moment der Gebetsmüdigkeit leben. Ich stelle das fest, dass wenn wir reine Gebetsversammlungen haben, die doch nur mäßig besucht sind. Und ich glaube, dass das natürlich auch ein gewisser Widerspiegel unserer persönlichen Gebetszeit ist. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass wir so viel zu tun haben oder meinen, so viel zu tun zu haben und fragen, was kann sich dadurch denn wirklich verändern, wenn ich von meiner knappen Zeit jetzt noch etwas nehme, um zu beten? Ja klar, wir beten vor dem Essen, wir danken, wir beten, wenn wir eine Not haben, um Gottes Hilfe und wir beten auch in jedem Gottesdienst und bei anderen Gemeindetreffen. Aber wozu könnte es gut sein, jetzt noch mehr Zeit, vielleicht mehrere Stunden am Tag im Gebet zu verbringen? Oder eine Gebetsnacht zu veranstalten? Oder noch ein Gebetstreffen zu haben? Ich habe das ja vor 1,5 Jahren mal aufgrund eines Impulses, wir waren auf einer Konferenz und eingeladen und habe aus dem Bibelstundenfaszination Bibel gesagt, lass uns machen Faszination Bibel und 14-tägig Faszination Gebet. Leider war Faszination Gebet nicht so groß, die Faszination. Mit der Zeit sind wir wieder zurückgekehrt. Zudem Faszination Bibel und Gebet. Ja? Gemeinsam ging das dann wieder. Und letztlich ist das ja aber mit dem Gebet ein bisschen mysteriös. Es kann doch dabei nicht darum gehen, dass wir Gott darüber informieren, was in der Welt so los ist und wie schlimm die Zustände ist, dass wir sagen, Gott, du siehst das doch, Ich muss dir das mal erklären, in Syrien hast du das noch nicht gesehen, was da los ist und in der Welt und in Somalia und hier und weißt du gar nicht, wie schlimm es, jetzt kann ich irgendeinen Namen einsetzen, geht und wie sehr der oder die leitet. Siehst du das denn gar nicht, weißt du das nicht oder braucht Gott unsere Vorschläge? Ich hätte mal eine Idee, was du machen könntest. Heile doch mal hier oder so. Weiß er nicht, was er zu tun hat? Muss ich ihm erst die Nachrichten aus dem Fernsehen nochmal vortragen? Jesus selbst nennt solches Beten plappern wie die Heiden. Und er sagt, so sollt ihr nicht beten, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Also, warum bitten wir Gott um Dinge, die er sowieso schon weiß? Wenn wir etwas bitten, das er nicht will, wird das ohnehin nicht tun. Und wenn wir um etwas bitten, das er ohnehin tun will, warum müssen wir noch darum bitten? Hast du auf diese Frage eine Antwort? Wenn nicht, könnte es sein, dass dir die tiefste Motivation für das Gebet fehlt. Natürlich kann man auch sagen, das muss ich gar nicht verstehen, ich bete einfach, weil Gott es sagt und weil es viele Zusagen in seinem Wort gibt, dass Gott Gebet erhört. Wir müssen ja nicht alles verstehen, was wir tun. Und ich finde diese Antwort auch ganz gut. Und trotzdem weiß ich aus der Pädagogik, dass es enorm motivierend sein kann, wenn Eltern nicht nur sagen, das und das sollst du machen, sondern noch erklären können, warum es gut ist. Das ermutigt mich auch, wenn ich nicht nur weiß, was ich machen soll, sondern wenn ich es verstehe. Und Gott möchte, dass seine Kinder zu ihm sprechen. Und mir geht es heute darum, dass wir ein wenig verstehen, warum er will, dass wir unser ganzes Leben vor ihm ausbreiten und vor ihm zur Sprache bringen. Und die besten Antworten dazu, wie könnte es anders sein, gibt es in der Bibel. Und dazu wollen wir heute einen Gedanken, einen Text betrachten. Mehr Zeit ist nicht. Warum ist das Gebet so wichtig? Und dazu lese ich aus Jakobus, dem Jakobusbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 10. Jakobus fängt so an: Wieso gibt es denn bei euch so viel Streit, Krieg und Kampf? Kommt alles nicht daher, dass ihr euren Leidenschaften und Trieben nicht widerstehen könnt? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass. Doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Streitet, zankt und kämpft also so viel ihr wollt. Es nützt euch gar nichts. Und dann kommt so ein Satz, den müssen wir unterstreichen. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Wie erbärmlich vergeltet ihr Gottes Treue. Ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft mit Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund, Gottes Geist, der in uns wohnt, will uns ganz allein besitzen? Gott wird allen, die ihm treu sind, noch mehr Gnade schenken. Darum heißt es auch, die Stolzen und Hochmütigen weist Gott von sich, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Unterstellt euch Gott im Gehorsam und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Wendet euch Gott zu, dann wird er zu euch kommen. Wascht eure Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und lasst Gott allein in eurem Herzen wohnen, ihr Unentschiedenen. Seht doch endlich ein, wie groß eure Schuld ist. erschreckt und trauert darüber. Dann werdet ihr nicht mehr lachen, sondern weinen, und aus eurer Freude wird Leid. Erkennt eure Unwürdigkeit und beugt euch vor dem Herrn. Erst dann wird Gott euch helfen und aufrichten. Ein nicht so leichter Text. Mitten in dem Text, in dem es zunächst gar nicht um Gebet zu gehen scheint, steht der Satz, der mich aufmerken ließ und den wir, denke ich, in unserer Bibel dick unterstreichen können: Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Gott könnte natürlich unabhängig von uns handeln, aber das will er offensichtlich nicht. Er bindet sein eigenes Handeln an uns Menschen zurück. Warum macht er das? Rund um diesen Vers macht Jakobus eine Bestandsaufnahme der Gemeinde, die uns den Atem stocken lässt. War das damals wirklich so schlimm um die Gemeinde des Jakobus bestellt? Oder müssen wir uns selbst darin wiedererkennen? Wie empfindet ihr das? Er beschreibt ja das Gegenteil dessen, was wir als eine ideale Gemeinde beschreiben würden. Da gibt es Streit und Neid und Unzufriedenheit. Jeder ist nur auf das ausgerichtet, was seine eigenen Ziele zu verfolgen. Und dann gibt es dieses Problem, dass Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr Gott nicht bittet. Beten sie etwa gar nicht in dieser Gemeinde? Doch, aber wenn sie beten, beten sie egoistisch. Sie nennen Gott nur ihre egoistischen Wünsche. Und deswegen, so meint Jakobus, müssen sie sich nicht wundern, dass Gott sie nicht erhört. Offensichtlich gilt für solches Gebet nicht die Verheißung Jesu, der zu seinen Jüngern sagt, bittet und es wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Aber die Zerrissenheit und der Streit in der Gemeinde hindern den Segen Gottes. Wenn wir den haben wollen, dann dürfen wir nicht zuerst an uns selber denken, sondern wir müssen stattdessen mit Gott in ein echtes Gespräch kommen, damit Gottes Geist uns lehrt, was wirklich Gottes Wille ist. Es gibt einen für mich sehr interessanten Satz im Römerbrief, den Paulus dort schreibt, und da sagt er, wir wissen gar nicht, was wir beten sollen, wenn nicht der Heilige Geist für uns eintritt und uns lehrt. Römer 8, Vers 26. Und ich denke, dass Paulus darin recht hat. Ohne den Geist Gottes können wir nicht richtig beten. Dann sind wir eher wie Kinder, die Gott ihre Wunschliste nennen, so wie kleine Kinder das vielleicht zu Weihnachten oder zum Geburtstag tun. Und allerlei auf ihre Wunschliste schreiben, das gar nichts mit der Realität zu tun hat. Da stehen dann Wünsche drauf, ich wünsche mir einen Pony und ein Schloss und dass ich Prinzessin werde. Und was sollen jetzt Eltern, die ihr Kind von Herzen lieben, mit solch einer Wunschliste machen? Wohin mit dem Pony in der Dreizimmerwohnung im zweiten Stock? Ob die Erfüllung des Wunsches am Ende wirklich so schön wird, wie erhofft? Und wer soll das ganze Schloss putzen? Mit den vielen Zimmern und in Ordnung halten. Also werden die Eltern ihrem Kind vermutlich etwas anderes schenken. Folgen wir den Gedanken des Jakobus weiter, so führt das wahre Gebet in Demut, zu Demut und zu tieferer Erkenntnis Gottes. Wenn der Geist Gottes uns erfüllt, dann gibt es diese Nebenwirkungen. Wir lernen Gehorsam, wir nehmen Einblick in das Wort Gottes, in den Willen Gottes erkennen wir, dass er uns sehr viel mehr mit Gnade beschenken will, aber anders als wir oft denken und als wir bisher gedacht haben. Es geht im Gebet darum, uns Gott zuzuwenden. Es geht darum, sein Herz zu verstehen. Es geht darum, dass er allein in unserem Herzen wohnt. dass wir unsere Schuld abwaschen und dann, sagt er, dann wird Gott uns helfen und aufrichten. Wenn wir bereit sind, alles Gott zu übergeben, dann setzt das Gebet Gottes Kraft frei. Und als Ergebnis über mein Nachdenken über diesen Text komme ich zu dieser Antwort, dass Gott sein Handeln in dieser Welt im Gebet an uns zurückbindet, weil er auf diese Weise erreichen will, dass wir uns verändern, bis wir zu dem Punkt kommen, dass wir durch den Heiligen Geist Gottes Willen erkennen. In diesem Gespräch mit Gott, wenn es eine echte Kommunikation ist, kommen wir immer stärker Gottes Willen nahe. Er bezieht uns mit ein, damit wir lernen, was sein Wille ist. Und so wird Gebet dann zu einem Schlüssel zum Herzen Gottes und es öffnet dann Gottes Wirken Tor und Tür. Wenn wir aber Gott beim Beten einfach nur unsere egoistischen Wünsche nennen, die uns gerade so in den Sinn kommen, dann würde die Bibel das vielleicht fleischliches Beten nennen. Und solches Beten ist frustrierend, denn es bringt nichts als Enttäuschungen hervor. Wahres Beten aber muss man lernen. Eine einfache Liste mit Dingen vortragen, die man sich wünscht, das kann jeder. Das kann jedes kleine Kind. Das können auch die Menschen, die Gott gar nicht kennen. So beten alle. Aber für Jesus ist das nicht mehr als plappern wie die Heiden. Beten lernen dagegen, das wollten auch die Jünger. Und zwar von Jesus, weil sie genau sahen, dass Jesus anders betet. Und sie fragten ihn, Herr, lehre du uns beten. Und er gab ihnen dann das sogenannte Vaterunser. Und wie fängt das Vaterunser an? Wie geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Zuerst Einblick nehmen in das, was Gott will. Darum soll es zuerst gehen, in unserem Gebet zu erkunden, was Gottes Wille ist, was ihm am Herzen liegt und uns darunter zu beugen. Wir müssen zuerst lernen, über das hinauszublicken, was wir mit unseren Augen sehen, damit die Dinge, die Gottes wichtig sind, dass wir die entdecken, was Gottes Reich fördert. Im Reich Gottes laufen die Dinge eben anders als in unserer Welt und deshalb kann Jakobus sogar sagen, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott bedeutet. Gebet ist darum in erster Linie eine wirkliche Kommunikation. Wie würdet ihr das empfinden, wenn ich mit meiner Frau Angelika morgens am Kaffeetisch sitze und würde sagen, guten Morgen, lieber Schatz, wir müssen miteinander reden. Hier sind meine Wünsche, die zähle ich dann auf und dann sage ich Amen, bis morgen. Dann hoffe ich, dass sie alle so über den Tag erfüllt werden und am nächsten Morgen das Gleiche. Guten Morgen, hier sind meine Wünsche und bis morgen. Würdet ihr nicht denken, dass ich ein Fall für den Ehetherapeuten bin? Aber wie oft pflegen wir unsere Beziehung zu Gott genau auf diese Weise? Und deshalb gehört zu dem Gebet nicht nur das Bitten, sondern auch das Anbeten, das Danken und vor allem auch das Hören. Darum dürfen wir das Gebet nicht vom Wort Gottes lösen. Durch das Wort Gottes in der Gebetszeit will Gott zu uns reden. Wir lesen es und fragen uns, was will Gott mir heute dadurch sagen? Und dann antworte ich im Gebet. Und so lernen wir Gottes Herz kennen. Und wir werden einander vertraut. So wie sich ein Ehepaar auch immer besser kennenlernt und immer tiefer vertraut, wenn sie eine wirkliche Kommunikation pflegen. Kurz gesagt, hier ist meine Antwort. Warum sollen wir beten? Damit wir Gott und sein Herz tiefer kennenlernen. Und wenn wir mehr Zeit im Gebet verbringen, werden wir Gott besser verstehen. Und Gottes Geist wird uns erfüllen und wir werden besser wissen, wie wir und was wir beten sollen. Und das hat dann auch zu tun eben mit Versöhnung, mit der Vergebung von Gott, mit der Versöhnung untereinander, das dürfen wir von dem Gebet nicht lösen. Darum heißt es dann als nächstes auch im Vater unser: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann kommt das Gebet für die Dinge, die wir brauchen, und für die anderen Dinge, für die wir bitten wollen. Das Gebet ist also, so würde ich sagen, der Schlüssel zum Herzen Gottes. Und am besten können wir das sehen auch an Jesus selbst und seinem Gebetsleben. Wenn wir einmal denken, wie hat Jesus gebetet im Garten Gethsemane oder am Kreuz? Wie hätten wir, versuchen wir uns in diese Situation hineinzuversetzen, in diese Situation gebetet? Hätten wir nicht gebetet, Vater, vernichte meine Feinde, halte das Böse auf, lass das Leid an mir vorübergehen? Natürlich hätten wir so gebetet, weil das ist menschlich. Und selbst Jesus beginnt sein Gebet so im Gespräch mit dem Vater. Wenn es doch möglich ist, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es möglich ist, hilf mir, dass ich da nicht durch muss. Aber damit hört sein Gebet nicht auf, sondern er setzt dann fort: Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und diesen Willen hat er erforscht. Und er breitet vor Gott, vor seinem Vater, seine ganzen Gefühle aus. Er öffnet sein ganzes Herz und er klagt. Und er sagt sogar dann am Kreuz: Warum hast du mich verlassen? Also auch das gehört schon in unser Gebet hinein, unsere Klage, unsere Enttäuschung, unser ganzes Ergehen. Gott ist daran interessiert, das zu hören, wie es uns geht, was uns im Herzen zutiefst bewegt. Und er möchte, dass wir aber umgekehrt versuchen herauszufinden, was ihn zutiefst bewegt. Und das kommt dann dazu, dass dann Jesus am Kreuz betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Statt dass er betet, sende Blitze und Donner und sonst was, um sie zu vernichten. Und dann öffnen sich damit die Himmelstore des Segens für die ganze Welt. So öffnet Gott dem Willen, so öffnet Jesus dem Willen Gottes die Tür. Es gäbe noch viel zum Gebet zu sagen, aber für heute soll dieser eine Gedanke genügen. Und ich möchte uns damit einladen, mehr Zeit im Gebet mit Gott zu verbringen. Weil das Gebet der Schlüssel zum Herzen Gottes ist. Von Zeit zu Zeit kommt es leider vor, dass ich irgendwann vor meiner Haustür stehe und habe meinen Schlüssel nicht. Entweder weil ich ihn drin gelassen habe oder sonst wo. Und in dem Moment weiß ich, was ein Schlüssel wert ist. Ohne den Schlüssel komme ich nicht rein. Und wenn das Gebet wirklich der Schlüssel ist zu Gott, dann ist klar, welche enorme Bedeutung das Gebet für unser Leben hat. Und mit der Zeit habe ich gelernt, so mit Gott zu beten. Und nur so kann ich eigentlich auch stundenlang mit ihm beten, wenn ich spazieren gehe, dass ich alles, was mich bewegt, vor ihm ausbreite. Und mit ihm darüber sozusagen ins Gespräch komme und versuche zu erkunden, was er denn dadurch sagen will, und dass ich ihm die Menschen, die mir wichtig sind, vor ihm ausbreite. Ich weiß ja oft gar nicht, wie soll ich dafür beten, und das ist manchmal frustrierend. Dann beten wir hier zusammen vielleicht um Heilung und stattdessen geht es am nächsten Tag schlechter, und das ist eine enorme, das muss ich Gott auch wieder klagen. Wie soll ich damit umgehen? Und ich glaube, wir müssen einfach Gott suchen, ihn selbst suchen, sein Herz suchen. Mit all dem, was uns bewegt, an Schönem, an Dankbaren oder am Schweren. Denn es ist nicht umsonst und es macht viel Sinn zu beten. Es gibt Gottes Geist Raum in uns und es verändert uns. Amen.